Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Malt. Und heute wird scharf geschossen. Wir haben Tom Bigos zu Gast und Tom Bigos ist leidenschaftlicher Mountainbiker und aber auch leidenschaftlicher Jäger. Und ich hatte mit Tobi neulich darüber gesprochen, dass es eigentlich interessant wäre, mit Förstern und Jägern zu sprechen, um die Debatte auf Hometrails mal ein bisschen genauer zu diskutieren. Und da habe ich auf Instagram gesehen, Tom ist Jäger, habe ihn angeschrieben, ob wir einen Podcast zusammen aufnehmen können. Und zack, jetzt sitze ich hier, bin wohlgenährt mit richtig gutem Essen und habe Tom Bigos schon gesetzt. Herzlich willkommen in dieser Folge.
Ja, hi zusammen, Herr Jasper.
Ja, mega cool. Weil Mountainbiken und Jagen hat ja die ein oder andere Diskrepanz und du sorgst heute, glaube ich, ein bisschen dafür, dass es mal aufgeklärt wird, warum das denn so sein könnte, oder?
Ich versuche es auf alle Fälle. Also den Blick einerseits eines Mountainbikers, der ich schon länger bin, als ich die Jagd betreibe. Andererseits natürlich jetzt dann das Thema der Jagd, einfach den Hintergrund zu haben, das Wissen, wie überhaupt das Bild so richtig tickt oder wie einfach da die ganzen Verhältnisse dahinter sind. Ich hoffe, dass ich das euch einigermaßen darbringen kann, aber da bin ich schon wirklich gespannt, auf was das jetzt dann herausläuft, das Ganze.
Ja, ziemlich cool. Ich freue mich mega drauf. Meine letzten Begegnungen mit dem Thema Jagd war, ich war mit dem Hund spazieren in Traunstein und ich war am Telefon gerade mit einem Kumpel. Und der Oreo ist freigelaufen und dann kam ein krantiger alter Mann auf dem Fahrrad gegen und schrie mich an, ich könnte deinen Hund sofort da schießen, wenn du nicht ohleinst. Und ich hatte kurz vorher von einem Kumpel gehört, dass gerade Schonzeit wäre und habe gesagt, aber es ist doch gerade Schonzeit. Und der so, da deischt ihr aber! Und ist halt super grantig weitergefahren. Und dann bin ich auf die Suche gegangen bei Google nach Jagdzeiten und Schonzeiten. Und es ist ja tatsächlich, wir sind jetzt tatsächlich mitten in der Hauptsaison der Jagdzeit, oder?
Ja, das ist richtig. Das ist natürlich von Bundesland zu Bundesland wieder verschieden. Aber aktuell haben wir halt wirklich das ganze Reh, Damm und Rotwild ist noch offen. Mittlerweile in Bayern das Schwarzwild so gut wie ganzjährig als jagdbar deklariert, weil einfach die Population immer größer wird und die Schäden natürlich auch in der Land- und Forstwirtschaft immer mehr. Richtig.
Krass. Also es ist im Prinzip schon so, dass gejagt werden muss, oder? Wir haben vorhin schon mal kurz gesprochen, es gibt Abschusslisten irgendwie für Gebiete, die vom Landratsamt oder von wem preisgegeben werden, auf dem dann draufsteht, dass man so und so viel Wild schießen muss.
Genau, es gibt halt grundsätzlich gibt's Abschusspläne, zum Beispiel bei uns jetzt halt hauptsächlich beim Rehwild, für 3 Jahre angesetzt werden. Und da gibt es halt auch pro Jahr dann einfach eine gewisse Anzahl an Rehwild, das zu erlegen ist. Und genau richtig. Und wenn man diese Pläne auch nicht erfüllt, ja, gibt es halt schon immer, dann kommt es zu Schwierigkeiten. Festgesetzt wird das Ganze von der Jagdbehörde. Natürlich in Abstimmung jetzt auch mit dem Jagdpächter, aber festgesetzt wird es wirklich dann auch von der Jagdbehörde.
Spannend. Jetzt bist du aber natürlich eigentlich mehr Mountainbiker als Jäger. Das haben wir am ersten Satz eigentlich schon rausgehört. Wir kennen uns über Tobi Ortner eigentlich. Auf der La Palma haben wir uns kennengelernt. Ich war mal ein Guide von eurer Gruppe im Prinzip. Und wie lange fährst du schon Mountainbike? Wie bist du zum Mountainbike-Sport gekommen?
Ja, bei uns hier im schönen Alpmetall ist es natürlich gang und gäbe, dass man auf dem Radl sitzt. Gestartet so mit im Jugendalter, so mit 15. Dann immer größer eine Gruppe im Endeffekt ist daraus entstanden und ja, mittlerweile bin ich auch schon 35, also sind so gute 20 Jahre, seitdem ich dem Sport eigentlich treu bin. Genau, und wie gesagt, kennengelernt haben wir uns auf La Palma, das war auch ganz eine lustige Zeit, muss ich sagen. ja, genau, und dann ansonsten seitdem vielleicht einmal auf der Trail Trophy gesehen, aber genau.
Ihr wart eine der wenigen Gruppen, die anstatt dem After-Ride-Bier immer gerne mal ein After-Ride-Gin-Tonic oder Mojito genommen haben.
Ja, da gibt es legendäre Szenen von dem Urlaub, das muss man auch ganz ehrlich sagen. ja, da gibt es auch noch gewisse Namen, die ich jetzt da nicht nennen will, die da entstanden sind, aber das war echt, ja, war eine coole Zeit.
Ich habe ein Bild von jemandem im Kopf, der auf einer Mauer kniet, nackt und über ihm der Vollmond.
Richtig. Das ist auch zu der Zeit entstanden, ja.
Ihr seid eine eingeschworene Truppe und ihr fahrt tatsächlich regelmäßig einfach zusammen in Urlaub, oder? Klassisch, wenn man es immer so sagen möchte, klassische Männergang, die dann einmal irgendwie oder zweimal im Jahr irgendwo hinfährt und Mountainbike fährt.
Genau, meistens ist es so zum Vatertag, das hat sich auch mittlerweile etabliert, oder andererseits natürlich immer so das erste Oktoberwochenende, wo auch der Feiertag mit dabei ist, ist eigentlich das Ziel immer Ligurien. Und ansonsten, wenn man so extra Trips, und da geht es halt dann meistens dann Richtung La Palma in der bei uns doch eher bescheidenen Winterzeit. Genau. Aber ja, doch eingeschworene Truppe. Gibt natürlich noch mehr unterschiedliche bei mir im Freundeskreis, aber das ist so die größte und so die eingefleischteste, sage ich mal, die oft unterwegs sind. Das Ganze eigentlich ziemlich cool betreiben, muss ich sagen.
Ja, es ist cool, wenn man so einen regelmäßigen Zusammenhalt auch hat, einfach über Jahre hinweg. Das ist, glaube ich, eine schöne Zeit, auf die man sich dann freuen kann. Du bist einer der ersten Gäste, glaube ich, die tatsächlich nicht in der Bike-Branche arbeiten, weil normalerweise haben wir im Interview Gäste, die tatsächlich irgendwie in der Branche arbeiten oder irgendwas damit zu tun haben, Trailshaper, Marketingmenschen oder Ingenieure, keine Ahnung. Du arbeitest nicht in der Branche, oder?
Nee, ich habe ganz klassisch Maschinenbau studiert, war dann länger in der Entwicklung tätig, bin mittlerweile beim großen Unternehmen Abteilungsleiter im Bereich Elektrik, Elektronik und genau, habe so mit der Bike-Branche grundsätzlich nichts zu tun.
Ich fühle dich geehrt, der erste Gast.
Dankeschön.
Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, du bist nicht auf den Kopf gefallen und du hast deinen Jagdschein noch gar nicht so lange und du hast ihn in sehr, sehr kurzer Zeit gemacht. Du hast einen 2 Wochen Crashkurs gemacht.
Ja.
Berichte doch bitte mal kurz darüber und was für Menschen dir über den Weg gelaufen sind. Das fand ich sehr prägend vorhin.
Ja, die 2 Wochen, das ist noch wirklich noch gar nicht so lange her. War, wenn ich es mal vorwegnehmen darf, glaube ich, die härteste Zeit bis dato, weil in 2 Wochen die verschiedensten Themen einfach dann in den Kopf zu bekommen, ist natürlich schon hart. Ich bin mit dem Gedanken hochgefahren, eigentlich im hohen Norden, also die Jagdausübung habe ich dann im Emsland gemacht. Ich war davon überzeugt, dass ich nur eine schriftliche Prüfung ablegen muss. Habe mich allerdings reglich getäuscht. Es war dann auch noch das Thema Waffenhandhabung mit dabei und auch noch zu jedem Fachgebiet sich mündlich im Endeffekt abfragen zu lassen. Also da war ich dann schon erstaunt, wie das Ganze dann da oben auch vonstatten gegangen ist und die 14 Tage Intensivkurs, haben den Namen aller Ehre gemacht auf alle Fälle. Auch kein Wochenende, Samstag, Sonntag komplett durch, Touchur, 5 Uhr aufgestanden, 8 Uhr, abends aus der Schule raus, danach natürlich irgendwie noch versucht, irgendwelche Fragen, also die Theorie zu büffeln. Harte Zeit auf alle Fälle. Weil du gesagt hast, welche Leute haben wir da drum noch alles so kennengelernt. Es waren natürlich nicht alle so unvorbereitet wie ich teilweise.
Ja.
Andere natürlich sind da ganz blauäugig raufgefahren. War auch ganz interessant mal zu sehen und die verschiedensten Charaktere da kennenzulernen und jetzt dann auch vielleicht irgendwo auf der Jagd anzutreffen. Also das war schon echt krass.
Das eine oder andere Großstadt-Klischee, oder? Wenn man es mal so förmlich betiteln möchte.
Kann man so kurz zusammenfassen, ja, das ist richtig.
Okay, jetzt bist du ja jahrelanger Mountainbiker und Mountainbiker und Jäger haben ja gerne mal so Konfliktpotenzial. Wie kommt man denn auf die Idee, dann seinen Jagdschein zu machen, wenn man eigentlich im Herzen ein Mountainbiker ist?
Gewissermaßen liegt es in der Familie. Mein Opa war Jäger, mein Dad ist es, auch die halbe Verwandtschaft ist bei mir praktisch auch jagdlich unterwegs. Hat ein eigenes Jagdrevier, auch schon seit einiger Zeit. Und so kommt man dem Thema natürlich viel näher, wie es jetzt jemand ist, der damit eigentlich noch gar nichts anfangen kann und der praktisch nur zum Radeln geht.
Gab es dann bei Weihnachten noch nicht irgendwie Ärger oder so? Weihnachtsfeste und dann spricht man über die Jagd und dann sagst du, ja, wir waren neulich beim Mountainbiken mit den und sind dann da, haben wir einen super geilen Trail gefunden und dann der, oh nee, das ist das Jagdgebiet von einem Spitzel von mir, da dürft ihr nicht fahren.
Ja, natürlich. Also das gibt es natürlich immer. Also ich habe da mit meinem Vater damals auch schon immer so ein bisschen gehackelt in der Richtung. Aber wie gesagt, er versteht es grundsätzlich. Also ich habe ihm auch mal unsere Interessen einfach so mal dargelegt. Ich verstehe auch seine mittlerweile durch die Jagdausübung selber noch umso mehr. Ich glaube, das muss man den Leuten einfach mal klar machen. Einfach die Unwissenheit teilweise der Allgemeinheit gegenüber den Jägern.
Genau.
Und natürlich auch andersrum. Das ist einfach das große Thema. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das einmal irgendwie einmal darzulegen.
Wir haben vorhin schon ein bisschen über Jan gesprochen. Du hast auch erzählt, dass du mit deinem Dad früher geangelt hast. Angeln und Jagen, ist das ein großer Unterschied? Eigentlich sitzt man doch nur rum, oder?
Ja.
Am Ende zieht man den Angel aus dem Wasser, schnell genug.
Ja,
oder man ist am Drücker, schnell genug.
Aber ja, das grundlegend hast du natürlich recht. Andererseits ist es einfach so, das Fischen war für mich damals einfach nur Entspannung. Freilich kann man sich da ein bisschen intensiver damit beschäftigen.
Ja, gut, beim Fischen kriegt man mit, gell, wenn was an der Angel ist. Beim Jagen muss man selber auf der, also wirklich auf der Hut sein, auf der Jagdzeit,
oder? Ja, natürlich. Also es sind einfach andere Faktoren und Aspekte, die man da noch berücksichtigen muss. Und es hat halt auch, ja, ist was anderes, nur einfach mit einer Waffe durch die Gegend zu laufen, als mit der Angel.
andere Verantwortung auch, oder?
Ja, richtig. Ja, natürlich.
Ja. Cool. Wir haben über Unwissenheit gesprochen, dass wir Mountainbiker, wie gesagt, am Anfang habe ich ja erzählt, dass ich im Prinzip da absolut unwissend war, das gegoogelt habe und festgestellt habe, okay, irgendjemand hat mir erzählt, es ist Schonzeit. Das war absoluter Schwachsinn. Wir haben gerade absolute Höhepunkt der Jagdsaison irgendwie. Und dann habe ich festgestellt, okay, man hat gewisse Regeln einzuhalten. Also zum Beispiel, ein Hund darf erschossen werden, wenn er 300 Meter vom letztbewohnten Haus weg ist und beim Wildern, also nachstellend, irgendwie angetroffen wird, dann dürfte ein Jäger der Theorie nach einen Hund erschießen. Demzufolge müsste er das natürlich auch nachweisen können und so. Also es passiert in den seltensten Fällen, aber das sind einfach Regeln und es sind Rechte, mit denen habe ich mich jetzt zum allerersten Mal befasst. Einfach auf dem Grund, dass ich einen Hund habe und den eigentlich auch gerne mit zum Radfahren nehme. Ja. Und mein Hund haut ab und zu mal ab. Da mache ich kein Geheimnis draus. Wenn wir im Sommer Radfahren sind, dann läuft der Hund, dann läuft er weg, der jagt irgendwas und das ist ein Bodegero, das ist ein Rattenfänger. Also wenn der einen Reh oder einen Fuchs sieht, dann weiß der nicht, was der damit machen soll, außer hinterherlaufen, bis dann irgendwann das Spiel zu Ende ist und dann kommt er halt wieder zurück. Also der war noch nie länger als eine Viertelstunde weg. Aber der Theorie nach dürfte er ja, wenn es mir jetzt zu der Jahreszeit passiert und ich bin irgendwo auf den Trails unterwegs, eigentlich erschossen werden. Und das ist einfach, das ist ja eine Wissenslücke, die ich hatte, die ich jetzt quasi aufgefüllt habe. Und da gibt es ja einige Wissenslücken, weil ich glaube, wir Mountainbiker wissen gar nicht, warum Jäger so böse sind auf Mountainbiker.
Ja, es ist so, in der Öffentlichkeit bzw. in den Medien wird ein Jäger oft einfach so als, ja, teilweise als Mörder betrachtet, ja. Und natürlich immer nur das Negative wird in den Medien da groß publiziert. Andererseits ist halt auch nicht bewusst, was ein Jäger für Aufgaben hat. Es ist einfach, es sind auch vielfältige, es geht einfach um die Art der Haltung, dann gibt es auch das Thema, was wir gerade schon gehabt haben mit den Abschnittslisten. Also es ist ja so, dass ein Jäger auch gewisse Sachen eher zu erfüllen hat und natürlich auch da oft in der Allgemeinheit das einfach auch nicht so bekannt ist, das ganze Thema. Was auch noch ist, ist einfach, dass ein Jäger dafür verantwortlich ist, auch die Wildschäden sowohl im Forst als auch in der Landwirtschaft im Endeffekt zu vermeiden. Das sehen die meisten, sage ich mal, auch nicht so. Das ist einfach eines der größten Punkte, warum es zu Konflikten jetzt auch zwischen Mountainbikern und Jägern kommt.
Wildschäden heißt, wenn frische Bäume zum Beispiel wachsen und die Rehe fressen die Knospen davon ab, dann ist das ein Wildschaden und der Jäger muss dafür aufkommen, oder was?
Richtig. Also das ist mal eins und dann wirklich auch aus deiner privaten Kasse zu zahlen.
Ja.
Und zugleich, was natürlich auch noch einen ganz großen...
Aber wer checkt das, der Förster, oder was? Der geht dann durch den Wald und sagt, da 5 Tannen kaputt, Herr Jäger, gib mal 1.000 Euro, oder was?
Oder der Waldbesitzer, richtig.
Ah, okay.
Genau. Und dann draußen natürlich jetzt, das ist einmal das Thema Forst und einmal ist es das Thema Landwirtschaft.
Ja.
Wenn es da so eine Schwarzwildrotte dann durch dein Maisfeld durchzieht, das schaut dann auch natürlich auch nicht mehr so aus wie vorher.
Ja.
Viel Schaden entstanden, den muss dann auch jemand blechen. Und das ist einfach dann der Jagdpächter. Das ist
tatsächlich,
ja? Ja. Natürlich kann man dann, bei uns am Land ist es einfach so, man geht dann in die Diskussion, man... verschenkt, dann machen wir sogar einen Rehschlägel oder so, dann kann man sich einigermaßen schon wieder, also dann findet man es einen gemeinsamen Nenner.
Ja.
Aber oft ist es so,
dass... Es wird zumindest auf irgendeine Art und Weise verglichen oder entschädigt.
Ja, richtig. Aber es liegt natürlich auch dann immer am Landwirt. und dann auch an der Gemeinsamkeit oder an der Arbeit des Jägers. Ja. Da wird er dann schon ein bisschen so dran, in Anführungsstrichen, gemessen.
Ja. Krass. Jetzt ist es so, ich war in Freiburg Mountainbike fahren, ich glaube Anfang des Jahres, und da war ich mit einer Gruppe unterwegs und fahren den Weg hoch und dann stand da wirklich ein Reh, hat uns angeschaut und hat munter fröhlich weitergegessen. Sind Mountainbiker ein Dorn im Auge, weil sie das Reh verscheuchen und damit die, was wir am Anfang gesprochen hatten, die Jagdliste, wie heißt das, die Abschussliste nicht erfüllen wird, weil
den Abschussplan.
Abschussplan, weil die Mountainbiker die Rehe verscheuchen, oder warum ist der Mountainbiker ein Dorn im Auge?
Ja, einerseits stört der Mountainbiker den Jäger einfach in der Jagdausübung. Wenn jetzt du aus dem Dickicht rausgeballert kommst mit Highspeed, ist der Jäger darauf nicht gefasst. Er hört dich zwar vielleicht schon von einer gewissen Entfernung, aber es stört ihn in seiner Ausübung, sage ich mal. In seinem Hobby ist falsch, weil Hobby ist es definitiv nicht, aber genau in seiner Tat da. Und dann andererseits ist es so, dass der Jäger natürlich, wie wir es gerade schon gesagt haben, den Abschussplan auch erfüllen muss und da gewisse Pflichten und dahinter sieht, die er dann auch wirklich auch zu erfüllen hat. Und das ist einfach genau das Problem. Jäger versus Biker.
Einfach nur dieser, dadurch, dass halt das Reh quasi aufgescheucht, verschreckt wird und er eine geringere Chance hat, das Reh oder das Wild zu erwischen.
Ja, einerseits natürlich das und andererseits auch, wenn man auf das Reh direkt geht, im Sommer, sage ich mal, ist das Ganze eher ja, vernachlässigbar. Da steht das Reh im Saft, dann ist es voller Stärke. Wenn man es jetzt im Winter oder in der jetzigen Zeit einfach so in der Übergangszeit sieht, fährt das Reh seinen Stoffwechsel runter, hat ein anderes Nahrungsverhalten. Und wenn das da jetzt in der jetzigen Zeit einfach aufgeschreckt wird durch Night Rides oder sonstiges und dann auch in Notzeiten, so betitelt man das Ganze, ja. Kann es natürlich schon sein, dass das Reh dann in den Wintermonaten auch nichts mehr zum Fressen findet und dann auch da verenden kann. Das ist jetzt vielleicht der Worst Case.
Also ist es im Prinzip daran verendet, weil es geflüchtet ist, oder was?
Ja, erstens, weil es geflüchtet ist. Es wird einer gewissen es verändert wieder seinen. Jetzt bin ich da aus, Jasper.
Red einfach weiter. Es verlässt den Wohnraum aus der gewöhnlichen Routine, Alltagsroutine kommt es raus.
Ja, genau. Und einfach braucht wieder mehr Nahrung, ja. um sich wieder auch zu generieren. Und das ist einfach der Punkt, dass das Wild ja in der Notzeit oder im Winter da einfach zu Problemen kommt, das Ganze.
Aber jetzt einen Mountainbiker gegenübergestellt einem Harvester. Und Harvester sind ja auch vor allem in der Herbstzeit unterwegs, oder? Also der Forst wird ja vor allem in der Herbstzeit gemacht. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ein Mountainbiker das Reh so krass aufscheucht, anstatt wenn da so ein 15-Tonnen-Bagger durch den Wald fährt und da Bäume rausreißt.
Ja, da geht es halt hauptsächlich, denke ich mal, eher um das Thema Ruhezeit. Und Ruhezeit ist wirklich von der Dämmerung über die Nacht bis zum Morgen. Und in der Zeit, aus Jägersicht gesehen, sollte man natürlich vermeiden, irgendwie in Gegenden, wo sich das Tier zurückzieht oder wo es auch isst, einfach mit dem Rad vorbeibrettert. Und wenn man das jetzt mit dem Harvester vergleicht, ist es einfach so, da passiert die ganze Arbeit untertags. Ja, richtig. Also da, glaube ich, können sich auch die Wildtiere einigermaßen gut zurückziehen. In der Nacht, wenn du jetzt da mit der Stirnlampe angebrettert kommst, ist das schon schwieriger. Und man merkt es auch als Vergleich jetzt mit dem Fahrzeug, wenn du in der Nacht unterwegs bist, auch dein Beispiel passt da ganz gut dazu mit dem Reh, es flüchtet ja grundsätzlich auch erstmal nicht. Es kann mit dem Licht, mit dem Ding einfach erstmal nichts anfangen, aber wichtig ist es halt einfach, dem Tier grundsätzlich trotzdem in der Ruhezeit, also in der Nacht, Abend- und Morgendämmerung, so weit es geht natürlich, die Ruhe zu belassen. Ich schmunzel gerade dabei, man schaut gerade über dich hinweg, da hängt der Helm mit der Stirnlampe, also sagt wahrscheinlich auch schon einiges. Ich bin trotzdem auch noch gerne im Wald unterwegs, eine Nacht oder ein Winter.
Aber im Prinzip, das, was ich jetzt da rausgehört habe, ist eigentlich, dass das Mountainbiken mit der Stirnlampe vielleicht gar nicht so schlimm ist, Zumindest wenn es spät in der Nacht ist, weil man das Reh im Prinzip jetzt nicht unfassbar schlimm stören oder vertreiben würde. Aber es ist eigentlich vor allen Dingen schlimm in der Dämmerung, weil man einfach den Jäger in seinen Ausübungen der Jagd vor allen Dingen stört, oder? Ob das Mountainbiken jetzt mit Kopflampe auch so schlimm für das Reh wirklich ist, würde ich jetzt, was ich so rausgehört habe, mal in Frage stellen. Sondern es ist eigentlich eher, dass der Jäger einen Druck hat, seine Abschlussliste zu erfüllen, und der Mountainbiker, der in der Dämmerung durch sein Jagdgebiet fährt, währenddessen er jagt, natürlich den Fang oder die Jagd kaputt macht.
Ja, genau. Also sagen wir mal, es sind halt einfach unterschiedliche Interessen. Der Mountainbiker als Genießer, als natürlich auch Nutzer der Natur, besonders natürlich im Wald, wo es auch die schönen Trails gibt. Andererseits natürlich der Jäger, der das im Endeffekt nutzt, um seine Pläne zu erfüllen und natürlich auch um der Jagd nachzugehen. Ja, genau. Das ist so der.
Also im Prinzip könnte man auch sagen, dass es so drei Anspruchsgruppen gibt. Das ist einmal die Forstwirtschaft, die halt einfach da Holz draus macht und die halt auch mit großem Gerät reinfahren, die untertags arbeiten, aber die nehmen ja auch keine Rücksicht auf Wild, sag ich mal. Da ist ein Hang, der muss gemacht werden, und wenn da fünf Reh, weiß sagt man, Wohnungen, Bauten, Unterschlupfe sind, dann muss er ja trotzdem durch, weil da ist Holz drin im Wert von so und so viel 1.000 Euro, ja. Das muss da raus, weil das ist so, ist die Wirtschaft. Und andersrum gibt es den Jäger, der auch von der Jagdbehörde seine Abschlussliste bekommt, der gegebenenfalls dann die Schäden bezahlen muss, Wildschäden bezahlen muss, wenn er nicht schießt, ist auch eine Anspruchsgruppe, die sagt, hey, ich muss hier jagen, ich muss das erfüllen, und wenn die Mountainbiker mir das versauen, dann bin ich sauer oder ich muss dafür Geld bezahlen. Und dann gibt es aber die Anspruchsgruppe Waldnutzer, die sind in Bayern ja auch mit dem Gesetz verankert, dass man als Mountainbiker da jeden Weg fahren darf, die ja auch für die Wirtschaft und das Bruttoinlandprodukt, wenn man jetzt die Corona-Zeit 2020 mal nimmt, also die Branche, die am meisten geboomt hat und die am meisten Geld, glaube ich, dies Jahr verdient hat, sind die Freizeit- und Outdoor-Branchen, und da gehört die Fahrrad- und Mountainbike-Branche ganz, ganz sicher sehr groß dazu. Das ist auch eine Anspruchsgruppe und das ist auch eine Bedarfsgruppe. Kann man das unter einen Hut bringen? Glaubst du, dass man da jetzt, wenn man jetzt hier einen Trail hat, dass man dann sagt, okay, das ist gar nicht so schlimm, wenn die fahren, da gibt's halt, dann muss halt ein Schild hingestellt werden. In den Wintermonaten von Oktober bis April darf in der Dämmerung nicht gefahren werden, also zwischen 16 und, keine Ahnung, 20 Uhr. Und ab 20 Uhr darf man halt wieder. Und bis 16 Uhr.
Ja, es wäre grundsätzlich bestimmt eine Möglichkeit. Aber ich glaube, wenn man mal ein bisschen tiefer in dem Ganzen gräbt, ist es halt so, dass man einfach Transparenz schaffen muss. Man muss auch einen Biker einfach mal vermitteln, oder das einfach das Wissen vermitteln, was ist die Jagd eigentlich? Was steckt dahinter? Ich glaube, dann würden vielleicht da viele ganz anders darüber denken, über das Ganze. Ich glaube, das ist mal der erste Schritt. Natürlich wäre es auch sinnvoll, wenn man sagt, okay, Biker bewegen sich auf gewissen Gebieten, oder man macht einfach öffentliche Trails. Das sind wir wieder bei dem anderen Thema mit illegalen Trails. Das wird dem Ganzen schon gut tun. Es gibt genügend Kampagnen, es gibt genügend praktisch Kooperationen, auch in verschiedenen Bike-Magazinen mit Bike-Herstellern beispielsweise. Ja. Da passiert ja einiges. Aber ich sage ja immer, das ist immer, wie trete ich einem Biker gegenüber, der jetzt mir in die Quere kommt? Man muss einfach offen miteinander umgehen. Wie gesagt, das Thema Transparenz ist ein ganz großer Punkt. Und auch respektvoll miteinander umgehen. Weil nach deiner Geschichte mit dem Oreo, ja, weiß nicht, was du für Bilder gegenüber jetzt einem Jäger hast.
Ich weiß nicht, ob es ein Jäger war. Ich gehe davon aus, vielleicht nicht mehr aktiv, vielleicht war er mal einer. Aber tatsächlich, wie du schon sagst, das war einfach die Art und Weise, wie er mich angesprochen hat, war nicht die Art und Weise, wie man jemanden ansprechen sollte mit "Entschuldigen Sie", sondern "Ich könnte deinen Hund auf der Stelle erschießen". Das ist eigentlich nicht so die Art und Weise, wie ich mir eine respektvolle Ansprache irgendwie wünschen würde. Da fehlt es aber, glaube ich, an beiden Seiten. Also da nimmt sich der Biker nichts und da nimmt sich der Jäger nichts. Also ich glaube, da gibt es aus beiden Seiten Beispiele. Also ich kann mich erinnern, als Jugendlicher haben wir im Deister mal einen Jäger getroffen, tagsüber, der da unterwegs war. Und der hat uns, der war freundlich, der war nett, der hat mit uns gesprochen und er hat gesagt, hey, also ihr dürft ja eigentlich nicht fahren, wir können da eh nichts gegen tun, aber fahrt halt einfach nicht abends. Und so. Und das war ein netter Typ. Und da kam ein Gespräch zustande. Und ich glaube, genau, das ist halt immer die Art und Weise, wie man aufeinander zugeht. Und klar, wenn ich jetzt Jäger bin und zum 25. Mal am Abend fällt mir ein Biker vor die Flinte, dann hätte ich wahrscheinlich auch keinen Bock mehr, freundlich zu sein. Ganz, ganz ehrlich. Aber ja, grundsätzlich, glaube ich, muss man jeden Menschen als Individuellen bezeichnen und nicht als Angehöriger einer Gruppierung. Und so sollte man, glaube ich, den Menschen auch gegenübertreten. Also sowohl Mountainbiker dem Jäger gegenüber als auch andersrum. Aber du hast schon gesagt, im Prinzip muss man Transparenz schaffen und wissen und aufklären. Und du hast ganz am Anfang einmal gesagt, dass es auch zur Erhaltung der Artenvielfalt zählt als Aufgabe des Jägers. Was beinhaltet sowas?
Ja, einmal ist es einfach so, dass ein Jäger natürlich mehr Tiere schützt, also auch bejagt. Das darf man natürlich nicht vergessen, das ist einfach auch der große Punkt, den wahrscheinlich ja die meisten Leute so auch nicht sehen. Der Jäger hat eine Hegepflicht im Endeffekt auch zu erfüllen, das heißt, dass er Maßnahmen in die Wege leitet, wie irgendwelche Hecken zu pflegen, Wildecker anzulegen, um einfach einem Wild einen
Lebensraum zu bieten.
Erstens das und dann natürlich auch gewisse Nahrung jetzt in den Wintermonaten. Das ist einfach ein ganz großer Punkt, den sehen die meisten nicht. Dann hat man natürlich auch noch, ja, wie gesagt, das Thema Vermeidung von Wildschäden. Das ist noch ein großer Punkt.
Wildschäden sind im Prinzip tatsächlich einfach, dass frische Bäume angeknabbert werden, oder was?
Einerseits im Wald das und andererseits, wie ich schon gesagt habe, da ist in der Forstwirtschaft Getreideschäden, umgewühlte Wiesen von Schwarzwild und so weiter.
Aber der Jäger wäre jetzt nicht dafür oder wird nicht dafür in die Verantwortung gezogen, wenn jetzt Mountainbiker dann einen Trail reinbauen und dann Wurzeln kaputt bremsen.
Nee.
Da könnte er sich schon vorschützen, oder? Also da, das Argument würde nicht zählen.
Nee, das ist ja die Nachweispflicht. Also es gibt ja gewisse Perioden, in denen zum Beispiel in der Forstwirtschaft das Ganze dann angezeigt werden muss. Und auch ein Landwirt hat es innerhalb, glaube ich, einer Woche auch darzulegen, den Schaden, den vermeintlich ein Wild verursacht hat. Also da gibt es halt schon, so einfach ist es nicht, jemandem was in die Schuhe zu schieben, sagen wir es mal so.
Spannend. Jetzt bist du Jäger und Mountainbiker und wie du schon sagtest, du bist aus Tradition zum Jäger geworden und bist eigentlich schon viel länger Mountainbiker. Wie ist es für dich, in diesem Zweigeteilten zu sein? Also, keine Ahnung, wenn du jetzt unter Jägern bist oder du gehst mit deinem Vater irgendwie auf so ein Wildessen oder so, wo halt viele Jäger beisammen hocken und dann kommt dann einer und sagt, ach, der Tom, der möchte gern Jäger, das ist ja eigentlich ein Mountainbiker. Also gibt es dann sowas oder?
Also im Freundeskreis wurde das natürlich schon ein bisschen kontrovers diskutiert. Also wie du gesagt hast, ja, passionierter Mountainbiker, jetzt auf einmal auf der anderen Seite, in Anführungsstrichen.
Es sind ja keine Feinde im Prinzip. Das ist ja.
Nee, grundsätzlich natürlich nicht, aber ein gewisses, in Anführungsstrichen, Feindbild ist natürlich schon da. Ja. Du hast das gerade schon gut einmal dargestellt. Wenn man jemanden 20 Mal vor die Flinte fährt, dann ist man wahrscheinlich nicht mehr so wohlgesonnen, als wenn man einfach auch ganz offen ins Gespräch geht. Aber natürlich ist es so, ich habe das relativ lang geheim gehalten, dass ich jetzt der Jagdausübung nachgehe und auf der Jagdschule war. Und als ich ja wirklich dann erst mein Zeugnis in der Hand hatte, wussten das auch erst die meisten. War natürlich erstaunt, aber ich denke, das ist ja in der Pflicht für uns, ich sage es, Jungjäger, da auch das Wissen zu transferieren. Wenn ich jetzt einen alteingesessenen Jäger sehe und mit denen darüber quatsche, ist es was anderes. Also wenn jetzt halt ich jemanden beim Mountainbike fahren erwische und ich bin gerade auf der Jagd, ist es ganz was anderes. Ich gehe mit dem anders um. Und ja, ich glaube, da ist es da auch ein wichtiger Punkt, wie man zukünftig vielleicht auch ein bisschen da die einfach respektvoll miteinander umgeht oder ja, einfach auch das Wissen transferiert. Was ist denn überhaupt zu tun als Jäger? Oder viele sehen das nur als Hobby, was es definitiv nicht ist. Und das, glaube ich, liegt auch an uns Jungjägern, dass man da auf alle Fälle die Transparenz erschafft.
Bist du hart genug, dann zu sagen, ich fahre zu Dämmerungszeiten kein Mountainbike?
Ich bin ehrlich, nein. das werde ich wahrscheinlich auch nicht schaffen. Ich werde vielleicht versuchen zu vermeiden, irgendwo in Unterständen da mein Unwesen zu treiben in der Nacht mit dem Radl. Aber grundsätzlich, mein Gott, der Tag hat für mich auch noch 24 Stunden. Wenn ich jetzt im Winter spät von der Arbeit heimkomme und ich muss mich noch ein bisschen auspowern, dann ist es für mich auch der nächste Weg, trotzdem auch mit dem Radl noch ein bisschen unterwegs zu sein. Wenn man allerdings halt einfach auf gewisse Sachen Rücksicht nimmt, dann denke ich mal, ist es ein guter Kompromiss und ich habe da auch noch nie Probleme gehabt.
Kannst du, wenn du sagst, auf gewisse Sachen Rücksicht nehmen, 2, 3 Tipps geben, was man als Mountainbiker richtig machen könnte, um Rücksicht zu nehmen?
Ja, natürlich grundsätzlich ist es wirklich auch in der Nacht zu fahren, beziehungsweise dann seine Lieblingstrails, die vielleicht durch Mordsdickicht gehen, einfach ja, diese vielleicht nicht zu nutzen. Andernfalls nachhaltig auch zu fahren, muss man auch ganz ehrlich sagen, es geht jetzt nicht unbedingt um die Jagd, sondern Save the Future ist ja einer von den 6 Regeln da bei Love Trails, Respect Rules. Ja. Das ist auch noch ein großer Punkt und ja, eigentlich ist es ja wirklich no night rides, aber
also komplett Night Rides oder ist es begrenzt auf Dämmerung?
Nee, komplett Night Rides sollte man eigentlich, also wenn ich jetzt aus Jägersicht das sehe, sollte man das eigentlich schon vermeiden.
Also ich bin wirklich, ich bin pro Jäger. Ich habe dieses Jahr noch keinen einzigen Night Ride gemacht.
Sehr also gut, Jasper, sehr gut.
Ich kann mich sehen lassen auf dem nächsten Jägerstammtisch.
Auf alle Fälle.
Kennst du einen Förster?
Ja.
Cool, kann ich den auch interviewen? Kannst du Kontakt herstellen?
Also ich glaube, das Gespräch würde ein bisschen anders laufen wie jetzt unseres, aber ja, ich kann gerne die Kontakt herstellen.
Also das wird dann halt ein reines Interview, aber ich glaube, ich fände es super spannend, mal einfach einen reinen Förster, der hatte wahrscheinlich auch nichts mit Mountainbike zu tun, oder?
Nee.
Und das fände ich mal spannend, wirklich das Gegenüber zu haben, der nicht Mountainbiker ist, so... Wir haben ein nettes Gespräch, wir reden drüber, du klärst auf, das ist cool und das ist ein schöner Podcast, aber ich hätte gerne mal so eine Diskussion mit einem. Aber jemanden auch, der mich ernst nimmt und mich jetzt nicht irgendwie da in eine Schublade steckt, sondern einfach so eine offene, wie so eine Art Podiumsdiskussion, dass man sich einfach gegenübersteht und Argumente gegenbringt und wo ich dann vielleicht sage, okay, krass, das wusste ich nicht, Argument zählt, sticht, gewonnen. So, wieder was dazugelernt und wir können vielleicht unseren Hörern auch was liefern, was sie dann für die Zukunft mitnehmen können. Also ich denke, wir haben jetzt auch definitiv ein paar Sachen aufgeklärt, die der eine oder andere nicht wusste. Für mich war es zum Beispiel, also bis neulich, als ich mich noch gar nicht mit dem Thema, wann es Jagdzeit und Schonsinn auseinandergesetzt hatte, wusste ich auch nicht, ob es eine Rolle spielt, dass ich in Night Ride fahre oder ob ich tagsüber fahre. So, das war mir nie bewusst. Und das ist mir jetzt erst bewusst geworden und definitiv ist für mich ein neuer Aspekt zu sagen, okay, da wo ein Schießstand ist an einem Trail oder da wo man weiß, dass auf einem Trail in der Ecke ein Schießstand steht, den sollte man vielleicht doppelt meiden. Einfach um dem Typen, der da oben steht und der da auch Geld für bezahlt, der auch seinem Hobby nachgeht, der seiner Verantwortung nachgeht, der seiner Verpflichtung nachgeht, dem quasi nicht seine Leidenschaft kaputt macht, wie wir quasi unsere Leidenschaft ja auch ausleben wollen. Also, finde ich schon spannend.
Das hast du jetzt sehr gut zusammengefasst, Jasper.
Geil. Was soll man noch reden? Ich glaube, gibt's so Stammtische, Jägerstammtische, wo ihr euch dann trefft und wild esst und dann wird wild gesprochen mit, boah, ich habe schon 35 Rehe im Kerbholz?
Ja, das gibt's bestimmt, aber wahrscheinlich eher bei den Jägern älteren Semesters. Okay. Ich verbringe dann meinen Stammtisch doch noch lieber unter die Biker.
Das spricht für mich. Eine Frage habe ich noch. Was ist das gefährlichste Wild oder was bei uns lebt? Ein Wildschwein, oder?
Genau, Schwarzwild.
Richtig. Und wie gefährlich ist es wirklich für einen Mountainbiker?
Für einen Mountainbiker eher nicht, wenn man jetzt unterwegs ist, sagen wir, wenn es gerade... Wenn die Bache, also das weibliche Stück Schwarzwild, gerade ihre Frischlinge hat, kann es natürlich ein bisschen tricky werden, das Ganze. Aber ansonsten sind sie eigentlich friedlich und gehen den Menschen eher aus dem Weg.
Genau, das ist so das, was man eigentlich hört. Und eben, dass gerade so, wenn die Frischlinge von der Bache da sind, dass es dann eher aggressiv werden könnte. Aber wie wahrscheinlich ist das, wenn man jetzt, ich sag mal, du fährst auf dem Trail. Du kriegst gar nicht mit, dass da jetzt gerade ein Wildschwein oder eine Wildschweinfamilie neben dir irgendwo im Wald steht. Würde dir die jetzt hinterherlaufen und versuchen, dich anzugreifen, wenn du einfach nur vorbeifährst? Oder wäre so eine Wildschweinwache im Prinzip, okay, da fährt ein Mountainbiker, ja, der fährt weiter, okay, ich muss ihn nicht angreifen.
Also ich glaube, deine letzte Ausführung ist wahrscheinlich dann eher die, die dem Ganzen zustimmt. Also ich denke nicht, dass die so aggressiv sein wird, um dir nachzulaufen. Es kursieren zwar echt witzige Videos im Netz von nachlaufenden Wildschweinen, die irgendwelche Motocrossern nachlaufen. Ja, zeige ich dir jetzt dann im Nachgang. Okay. Aber nee, also ich denke eher, die gehen dem Ganzen aus dem Weg. Die sind ja auch nicht doof. Aus dem Grund, Stress vermeiden sie natürlich. Aber also mir ist es noch nicht passiert. Ich bin schon ziemlich viel draußen unterwegs, aber ich hoffe, dass mir das auch nicht passieren wird.
Ich habe mal einen Keiler durch den Wald sprinten sehen, also ein männliches Wildschwein, und das war sehr beeindruckend. Also das hat mich sowohl in Geschwindigkeit als auch in Masse, die da bewegt worden ist, sehr beeindruckt und so viel Respekt verschafft, dass ich tatsächlich Angst vor Wildschweinen bekommen habe. Aber ja, keine Ahnung, ich habe diesen Keiler einmal gesehen. Die Freundin von meinem Vater, die hat zwei Hausschweine, also es sind quasi Wildschweine, die sie als Hausschweine hat, und das sind super liebe Tiere, so, klar, die beißen, und wenn man ihnen zu nahe kommt oder so, aber im Prinzip sind die auch wie Hunde. Und so, ja, man hat, es ist glaube ich so die Angst vor dem Ungewissen, die man so hat als Mountainbiker.
So ist es.
Viele Horrorstories gehört. Ja, krass, cool. Vielen lieben Dank für diese Jagdfolge. Wir sind bei knapp 38 Minuten. 3-4 Stunden haben wir fast vollgekriegt.
Ja, sehr schön. Ich hoffe, dass ihr wenigstens ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten habt können. Und wenn ihr den Kontakt zum Förster herstellt, dann glaube ich, wird das bestimmt eine anregende Diskussion bei euch. Und würde mir wünschen, wenn wir da vielleicht auch so ein bisschen das Ganze wieder ein bisschen zusammenführt und wie gesagt, ganz wichtig, Transparenz und auch respektvoll miteinander umgehen. Und ich glaube, dann sollte man ganz gut miteinander klarkommen, alle.
Ich glaube, das ist es, ja. Wenn in Zukunft tatsächlich dann jüngere Jäger, jüngere Förster einfach erkennen, dass Mountainbiken kein illegaler Punk-Sport ist, sondern dass es ein mittlerweile im Breitensport angekommenes Bewegungsmittel ist, dann wird, glaube ich, auch klar, dass man einfach im heimischen Forst dafür sorgen muss, dass es legale Strecken gibt. Und dann kann man auch darauf pochen, zu sagen, Mountainbiker bleibt auf den legalen Strecken. Und ja, wenn sich da jeder dran hält, dann sind, glaube ich, alle Parteien glücklich. Aber ganz ehrlich gesprochen, der Bedarf an Mountainbike-Strecken ist noch lange nicht gedeckt für die Anzahl an Mountainbikes, die verkauft werden. Da sind wir noch weit von weg. Und von daher dürfte es, glaube ich, noch einige Diskussionen geben.
Mit Sicherheit.
Vielen Dank für die Folge. Tom, ich würde sagen, wir gehen raus.
Machen wir so.
Servus.
Ciao.
Ciao.